David ist auf dem Weg bergab. Wir haben letztes Mal gesehen oder die letzten Male, wie er sich aus seiner Notlage heraus, aus dem Mangel an Glauben eigentlich auch, Mangel an Vertrauen auf Gott, wo sich den Philistern angeschlossen hat, den Feinden von Israel. Er ist sozusagen in die Welt gegangen und hat gelebt wie die Heiden. Und dann kam, was kommen musste. Die Welt hat ihren Lohn verlangt. Und David sollte mit seinen Männern in den Krieg ziehen gegen Israel, gegen sein eigenes Volk. Und Gott hat ihn bewahrt. Gott war gnädig. Selbst in seinem Absturz, selbst in seiner Untreue war Gott treu. Und die Fürsten der Philister haben gesagt, nee, wir wollen nicht, dass der Typ mit uns zieht. Wer weiß, vielleicht fällt uns ja noch in den Rücken. Und Gott hat es gebraucht, um David zu beschützen davor, dass er gegen sein eigenes Volk kämpft, wo er doch berufen war, der König Israels zu sein. Kapitel 30. Und David wird zurückgeschickt, jetzt ist er auf dem Weg zurück nach Ziklag, zu dieser Stadt, in der er gelebt hat, in dem Land der Philister. Und wir lesen in Vers 1, es geschah, als David und seine Männer am dritten Tag nach Ziklag kamen, also es war eine ganz gute Reise, 3 Tage lang sind sie geritten, waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen und sie hatten Ziklag zerschlagen und mit Feuer verbrannt. Und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war, gefangen weggetrieben, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemanden getötet, sondern sie weggetrieben und waren abgezogen. Jetzt tun die Amalekiter das dem David an, was er den ganzen Völkern, den ganzen Städten ringsum angetan hatte. Und die sind eigentlich noch barmherziger, als David es war. Wir haben gelesen, ich glaube Kapitel 27, dass David in diese Städte eingefallen war und alles umgebracht hat, alles ausgelöscht hat. Und jetzt kommt es auf ihn zurück. Wir sagen manchmal, wie man in den Wald hineinruft, so ruft es zurück. Oder biblisch gesprochen, Galaterbrief, Kapitel 6, da heißt es, wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer auf dem Geist sät, wird vom Heiligen Geist ewiges Leben ernten. Und das Volk der Amalekiter ist im Alten Testament ein Bild für unser Fleisch. Ihr wisst ja, das Alte Testament illustriert uns geistliche Wahrheiten. Im Neuen Testament, Amalek steht für unser Fleisch. War das erste Volk, was gegen Israel gekämpft hat, als sie in das verheißene Land einziehen wollten. Fleisch ist natürlich ein biblischer Begriff für unsere alte, sündige Natur. Mensch, der wir natürlich waren, bevor wir zu Jesus gekommen sind, war ein Mensch, der kein Herz hatte für Gott. Und der nicht sündigen konnte. Der einfach, wonach wir uns gefühlt haben, das haben wir getan, sind mitgeschwommen, wurden geprägt von diesem weltlichen Denken, wie es halt alle machen, wie alle Heiden leben ohne Gott. Und dann, als wir zu Jesus gekommen sind, heißt es, ist alles neu geworden. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, wir sind eine neue Schöpfung in ihm. Und der Heilige Geist hat Wohnung genommen, Gott durch seinen Heiligen Geist in unserem Herzen, und wir haben eine neue Natur bekommen. Der alte Mensch ist tot, er ist mitgekreuzigt mit Christus, Römer 6, und wir sind mit Jesus auferstanden zu neuem Leben. Wir sind von neuem geboren, von oben her neu geboren durch den Geist Gottes. Wir sind geistig lebendig, das heißt in Beziehung mit Gott gekommen. Und wir haben jetzt eine neue Natur mit ganz neuen Impulsen, wo wir jetzt plötzlich Gott gefallen wollen und ihn lieben und ihn ehren wollen. Impulse, die wir früher nicht hatten. Aber dann ist da auch noch das Fleisch eben, oder diese sündige Natur, das ist sozusagen der Nachlass von dem alten Menschen. Diese alten Denkmuster, alten Gewohnheiten, diese Schwächen in uns drin, auch Selbstvertrauen auf eigene Stärke, das wird fleischliches Vertrauen genannt in der Bibel. Also darum geht's, wenn wir über das Fleisch sprechen, über diesen biblischen Begriff. Und Amalek ist ein Bild dafür. Und wir sehen hier eine ganz starke Lektion. Wer auf das Fleisch sät, auf die alte sündige Natur, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Es kommt zurück. Sünde hat immer eine Konsequenz in sich. Ich habe mal eine Geschichte gehört von so einem Indianerhäuptling, der sich bekehrt hatte, und der kam eines Tages zu dem Missionar und hat gesagt: In mir drinnen kämpft's. Es ist so, als wären hier zwei Hunde in mir drinnen. Ein schwarzer Hund, der ist böse, und ein weißer Hund, der ist gut. Und welchen Hund ich fütter, der gewinnt die Oberhand. Der wird stärker. Und der andere verhungert. So ist es in unserem geistlichen Leben. Wenn wir auf geistliche Dinge sehen, uns auf Gott ausrichten, unsere Gedanken auf ihn, Gebet in seinem Wort, Gemeinschaft, wenn wir auf den Geist sehen, dann wird unsere neue Natur stark werden, wenn wir im Geist Gottes Herrschaft gehen in unserem Leben. Wenn wir auf unser Fleisch sehen, diese sündigen Impulse, wenn wir da nachgeben, und dann werden wir Verderben ernten, sagt uns die Bibel. Und das sehen wir hier illustriert im Leben von David. Oder im Leben von Israel, könnten wir sagen. Gott hatte dem König Saul gesagt, dass er die Amalekiter auslöschen soll. Niemanden überlassen soll von denen. Die Bibel sagt uns, unser Fleisch soll gekreuzigt werden. Wir ziehen den alten Menschen aus und wir ziehen den neuen Menschen an. Saul war nicht gehorsam. Hat zumindest einige Amalekiter am Leben gelassen. Und seht hier, was passiert. Hier 20 Jahre später oder so kommt es zurück. Und eine Stadt, wo die Israeliten gewohnt haben, wurde zerstört. Wenn wir aufs Fleisch sehen, werden wir vom Fleisch Verderben ernten. Wir können uns nicht leisten, hier locker zu lassen oder Kompromisse zuzulassen in unserem Leben. Ich denke, das merkt man schon, das ist so eine der ganz großen Lektionen hier im ersten Buch Samuel. Ein kompromissloses Leben zu leben. Stadt ist mit Feuer verbrannt, die Frauen, die Familienangehörigen, alle verschleppt, alles gestohlen. Der Teufel ist ein Dieb und ein Mörder von Anfang an, sagt uns die Bibel. Er will uns bestehlen. Und er hakt oft in unsere Schwachheiten ein, er und seine Freunde, und versucht uns da, wo er merkt, wir sind schwach in unserer sündigen Natur. Und er versucht uns zu bestehlen. Und wir haben letztes Mal drüber gesprochen, er verpackt seine Bomben immer in netten Geschenkspapier. Ne? Anfang ist toll, hey, hier ist eine Versuchung, klasse, sündig mal so richtig, das wäre toll, da fühlst du dich richtig gut, lass mal das aus, dann geht's dir gut. Aber das Ende davon ist Verderben. Und das sehen wir hier. Am Ende sind sie beraubt und zerstört. Und stellt euch das hier vor, diese Männer, die sind schon gedemütigt, wurden abgelehnt von den Philistern. Es war eine Schande für Soldaten, wenn sie nicht kämpfen durften. Wurden zurückgeschickt, 3 Tage Ritt, sind müde, freuen sich schon auf ihre Familien, auf das gute Essen, was die Frau daheim gekocht hat. Und dann nähern sie sich dieser Stadt. Und sie merken schon Rauch hier in der Ferne. Und das ist kein normaler Rauch irgendwie von einem Grillfest oder so, sondern dunkler, so schwarzer Rauch. Und sie kommen näher und sie sehen Trümmer überall. Rauchende Häuser, niedergerissene, zerfallene Gebäude. Und es ist so eigenartig ruhig in der Stadt. Und sie gehen in diese Stadt rein, suchen nach ihren Liebsten und es ist nichts da. Alles ist weg. Ihr ganzer Besitz ist weg. Sie haben alles verloren. David hat sie von ihrem Heimatland weggeführt, haben die Heimat verloren. Haben ihre Ehre verloren, durften nicht mal mitkämpfen in diesem Krieg. Haben ihre Familien verloren, all ihren Besitz. Wer aufs Fleisch sieht, erntet Verderben. Seht hier, David und seine Männer, die kamen zur Stadt. Und siehe, sie war mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Das ist krass. Hast du schon jemals geweint, bis du nicht mehr weinen konntest, bis du total erschöpft warst, bis du total fertig warst und deprimiert? Dann mal mehr Kraft zu weinen. So am Ende waren diese Typen. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen weggeführt worden. Ahinoam, die Jezreeliterin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Und David war in großer Bedrängnis. Denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert und jeder war erbittert wegen der Söhne und wegen seiner Töchter. Können wir uns vorstellen, dass sie verbittert waren. Und David war verantwortlich dafür. Er hatte sie dorthin geführt. David war schuld und David war das bewusst. Und ich glaube, er hat mehr geheult als alle anderen. David ist am Ende. Das ist der Punkt, an dem Gott ihn bringen musste. Er ist völlig am Ende. Er hat niemanden mehr, der zu ihm steht. Seine eigenen Männer wollen ihn umbringen. Seine beiden Frauen sind weg, seine Kinder sind weg, sein ganzer Besitz ist weg. Alles ist weg. Bis auf Gott. Gott musste zulassen, dass er alles verliert, außer ihn. Manchmal muss Gott uns an so einen Punkt bringen, bis wir endlich umkehren von unserem Weg, wo wir genau wissen, ich meine, wenn wir in die falsche Richtung laufen, der Heilige Geist ist immer treu, klopft an unser Herz. Es geht nicht darum, dass wir irgendwo uns künstlich irgendwas, habe ich irgendwas in meiner Vergangenheit vergessen? Nee. Wenn wir so auf dem Holzweg sind wie der David, dann wissen wir genau, was faul ist. Und Gott bringt ihn hier an diesen Punkt, wo er allein ist und wo er am Ende ist und wo er total zerbrochen ist. Und er ist schwach. Und das ist der Punkt jetzt, wo David umkehrt. Er kommt also das Ende von sich selbst und jetzt fängt Gott sei Dank ein neues Leben an. Wie es in unserem Leben ist. Wir können aus eigener Kraft kein christliches Leben leben, kein siegreiches Leben gegen Versuchungen, gegen Anfechtungen, gegen diesen Gruppendruck, der irgendwo in der Welt ist. Diese Zwänge gehen aus eigener Kraft. Und solange wir denken, hey, ich pack's aus mir selbst oder ich bin schlauer als Gott und hey, ich richte mir die Dinge schon irgendwie, ich schummel mich irgendwie durchs Leben, solange wir das glauben, werden wir immer verlieren. Und Gott muss uns an das Ende von uns selbst bringen. Römer 7 sehen wir Paulus seinen Kampf gegen seine sündige Natur. Und er sagt, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und was ich nicht tun will, das tue ich. Ich elender Mensch, der ich bin. Findet heraus, dass seine sündige Natur stärker ist als sein eigener guter Wille. Und dann sagt er, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, dass nichts Gutes ist. An dem Punkt muss Gott uns erst bringen. Glaubst du das, dass in dir nichts Gutes wohnt? Dass du Gott nichts anzubieten hast aus eigener Kraft? Jesus hat es gesagt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Keine geistliche Frucht bringen. Unser Problem ist, und da ist, wo wir oft Niederlagen erleben, weil wir denken, ja, ein bisschen was kann ich doch noch tun. Na klar, ohne Jesus schaffe ich es nicht, aber ich kann zumindest meinen starken Willen einbringen. Oder hier meine Schlauheit. Oder meine kleinen Tricks. Mein 10-Punkte-Programm, was ich mir zurechtgelegt habe. Solange wir auf solche Dinge vertrauen, werden wir immer verlieren. Paulus sagt, ich glaube, dass in mir, in meinem Fleisch, in meiner sündigen Natur nichts Gutes wohnt. Und dann sagt er aber Gott sei Dank, der mir Erlösung geschenkt hat in Jesus Christus. Und dann fängt Römer 8 an. Dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus ist. Denn der Geist Gottes, der in uns ist, der ist stärker als der, der in der Welt ist. Und die Gnade Gottes in unserem Leben. Das ist der Punkt, wo David ist. Er ist am Ende von sich selbst und jetzt richtet er von sich selbst weg, von seinen eigenen Dingen, von seinem eigenen Weg und richtet sich wieder auf Gott aus. Und das ist eigentlich ein wunderbarer Punkt, wenn ein Mensch dahin kommt in seinem Leben, wo er völlig kapituliert vor Gott. Sagt, nicht länger ich. Paulus hat gesagt, nicht länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, was ich hier lebe, das lebe ich im Glauben auf ihn. Im nächsten Vers lesen wir, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das ist der neue Anfang hier in seinem Leben. Er stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Da der Punkt, wo seine Männer, die letzten, die er noch hat, Steine aufheben, um ihn hinzurichten. Da ist er aufgewacht und hat er aufgegeben. Und er stärkte sich im Herrn, seinen Gott. Und wir können hier einige Sachen lernen. Wenn wir in unserem Leben weggelaufen sind von dem, was Gott für uns hat. Wenn wir Kompromisse gelebt haben. Wenn wir endlich an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, Gott, ich gebe auf, ich kämpfe nicht mehr gegen dich. Ich gebe auf, sei du wieder Herr in meinem Leben. Wie können wir wiederhergestellt werden, wenn wir zerbrochen sind? Wenn Gott es zugelassen hat, zu unserem eigenen Besten. Das Erste, was wir hier sehen, er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er richtet sich wieder auf Gott aus, das ist das Erste, nicht auf sich selbst. Aber sieht auch, dass es heißt, er stärkte sich. Es gab niemanden anderen, der ihm mehr helfen konnte. Samuel war tot, der ihn ermutigen konnte. Seine Männer waren gegen ihn. Nicht mal seine Frauen konnten ihm noch irgendwas helfen. Er stärkte sich selbst in dem Herrn, seinem Gott. Manchmal müssen wir das tun. So wie David gebetet hat. In einer Situation, wo er gesagt hat, warum bist du unruhig? Mein Herz oder meine Seele in mir? Warum bist du verzagt? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, dass er dir Gutes getan hat. Stärkt sich selbst in den Herrn, seinen Gott. Richtet sein Vertrauen wieder auf ihn. Hier sehen wir Umkehr in seinem Leben. Und nicht mehr Selbstvertrauen, sondern Gottesvertrauen. Gott, wenn du nichts tust, dann bin ich am Ende. Dann haben wir alles verloren, dann ist alles kaputt, dann wird es nie wieder gut. Und so Gottes Gnade. Ich meine, überlegt euch hier, David hat 600 Mann hier mit in die Welt genommen. Was für ein Mist der gebaut hat. Und wir würden uns vielleicht denken, ja, Gott will nichts mehr zu tun haben mit dem David. Soll selber schauen, wie er zurechtkommt. Der wird ihn nicht stärken, wenn er in so einer Verfassung zu ihm kommt. Und das sagt der Teufel uns, oder? Diese Gedanken, wenn wir missgebaut haben, wenn wir gefallen sind, sagt, Gott will nichts mehr mit dir zu tun haben. Er will dich nicht mehr gebrauchen. Es ist vorbei mit dir. Hey, pack deine Sachen, hau ab. Aber der Herr trifft ihn. Hebräer 4. Wir haben nicht einen Hohenpriester, denn nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allen in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Und dann heißt es, lass uns nun mit Freimütigkeit, mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Ich weiß, ich zitiere den ständig. Aber das ist Gottes Gnade hier in diesen Versen. Er sagt uns, gerade dann, wenn du Hilfe brauchst, dann darfst du kommen mit Zuversicht, mit Freimut. Warum? Wegen Jesus, wegen unserem Hohenpriester. Nicht wegen dem, wo du bist gerade und weil du so brav warst. Nee, du hast missgebaut, du bist am Boden, du bist am Ende. Aber wegen dem, was Jesus für dich getan hat. Du darfst dich aufrappeln und darfst voll Zuversicht hinkriechen, wenn nicht mehr anders kannst, zum Thron der Gnade. Und du darfst erwarten, dass du Hilfe findest und Barmherzigkeit und Stärkung von Gott, von deinem Herrn. Und das ist, wo wir stark sind. Der Paulus hat gesagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil er gelernt hat, dass er, wenn er auf Jesus vertraut und immer auf sich selbst, weil er so schwach ist, dass dann Jesus in ihm stark ist. Und dass Jesus so viel mehr vollbringen kann durch sein Leben, als er je aus eigener Kraft zustande gebracht hat. Paulus, ein schwacher, ein kranker Mann, der nicht gut reden konnte, oft verprügelt wurde. Gott hat ihn gebraucht als Werkzeug in seiner Hand, um fast die ganze Welt zu erreichen. Was Gott tun kann durch einen Menschen, der ihm völlig hingegeben ist. Paulus hat gelernt, okay, selbst wenn ich schwach bin, ist es manchmal besser. Weil dann vertraue ich auf Jesus und dann ist er stark in mir. Und Mann, das ist wahre Stärke. Und Gottes Gnade, Gottes Liebe, Gottes Barmherzigkeit in dieser Geschichte für einen Menschen, der ungehorsam war, der sein Leben und das Leben anderer hier an die Wand gefahren hat. Und er tut Buße, kehrt um, rappelt sich wieder auf, kriecht zu Gott und Gott begegnet ihm. Gott stärkt ihn. Er stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Und David sagte zu dem Priester Abiathar, dem Sohn des Ahimelech, bring mir doch das Ephod her. Und Abiathar brachte das Ephod zu David und David befragte den Herrn. Das ist die zweite Sache, die wir hier sehen auf seinem Weg zur Wiederherstellung. So 1,5, 2 Jahre, die er hier in Rebellion gegen Gott war, hat er dann nach ihm gefragt, dann nach seinem Willen gefragt. Und hier stärkt sich in dem Herrn, seinem Gott, und als nächstes befragt er wieder seinen Gott. Gott, was soll ich tun? Gott, was willst du von meinem Leben? Was sagt mir dein Wort? Was sprichst du zu meinem Herzen? Wie soll ich leben? Was willst du von mir, Gott? Und Gott ist immer treu, wenn wir wirklich von ganzem Herzen seinen Willen suchen. Nee, manchmal kommen Leute zu mir und sagen, ich weiß nicht, was Gott von mir will. Dann fragst du, ja, liest du in der Bibel? Nee, nicht wirklich. Aber ich will wissen, was Gott für mich hat, wen ich heiraten soll, welchen Job er für mich hat, was ich tun soll. Du bist wirklich interessiert an Gottes Willen. Geh, dann lies sein Wort. Manchmal wollen wir gar nicht wirklich Gottes Willen kennen. Hey, ich will wissen, was Gott von mir will. Ja, hey, willst du wirklich wissen, was er über diese Beziehung denkt, in der du drin bist? Willst du wirklich wissen, was er über dein Partyleben da denkt, was du führst? Willst du wirklich wissen, was er über Steuerhinterziehung denkt? Na, manchmal suchen wir Menschen Gott so als Art Wahrsager. Ich tue, was ich will und ich lebe, wie es mir passt, aber dann, wenn ich irgendwo so besondere, konkrete Führung will, einfache Antwort, dann plötzlich will ich Gott haben, so auf eine esoterische Art und Weise. Das ist nicht, wie Gott uns führt. Wir müssen wirklich gewillt sein, Gottes Willen zu tun. Gott, was sagst du mir? Ich will deinen Willen kennen. Und ich will ihn tun. Und wenn du zu mir sprichst in meinem Leben und sagst, die Beziehung ist falsch, dann, Gott, lass ich sie. Wenn du zu mir sprichst und sagst, so soll ich leben in meinem Job, dann lebe ich so. Und wenn ich mit dem Herzen hier als gebrochener Mensch, nicht als stolzer Mensch, der seinen eigenen Weg geht, sondern als gebrochener Mensch, wie David nach Gottes Willen fragt, dann wird Gott immer antworten, wenn ich mit ehrlichem Herzen suche. Und er antwortet ihm hier. Seht ihr, er stellt ihm eine konkrete Frage. Er befragte den Herrn, soll ich dieser Schar nachjagen? Werde ich sie einholen? Und er sprach zu ihm, jage ihr nach. Ja, du wirst sie gewiss einholen und die Gefangenen ganz gewiss befreien. Ich finde das schön hier. Gott spricht zu David und er ermutigt ihn auch. Er gibt ihm gleichzeitig eine Verheißung mit. Er sagt, ja, das ist, was du tun sollst und du wirst alles wiederbekommen. Gott ist so gut. Wenn Gott uns etwas sagt, dann ist das gleichzeitig die Verheißung, dass er uns die Kraft geben wird und alles, was nötig sein wird, um das zu tun, was er sagt. Gott wird uns nie irgendein Gebot geben oder etwas auftragen, wozu er uns nicht befähigt ist, auch zu tun. Nicht aus eigener Kraft, aber gemeinsam mit ihm. Und er ermutigt hier den David. Und dann seht ihr als dritten Punkt bei Davids Umkehr, er wendet sich wieder dem Herrn zu, er stärkt sich in dem Herrn, er befragt den Herrn. Und dann das dritte ist ganz wichtig, er ist gehorsam. Er folgt dem nach, was der Herr ihm sagt. Und er wird aktiv. Vielleicht ist es ein vierter Punkt oder machen wir einen Punkt draus. Er ist gehorsam und wird aktiv in dem, was Gott ihm sagt. Und da zog David hin, er und die 600 Mann, die bei ihm waren. Und sie kamen an den Bach Besor, wo einige zurückblieben und Halt machten. Und David jagte ihnen mit 400 Mann nach. Den 200 Mann, die zu erschöpft waren, um über den Bach Besor zu gehen, blieben zurück. Also jetzt hat er 400 Mann gegen eine ganze Armee. Erinnert mich an Gideon, wo Gott den Gideon gesagt hat, hey, deine 30.000 oder wie viel er gehabt hat, sind zu viel. Schluss sind 300 übergeblieben. David hätte alleine losziehen können. Wenn du mit Gott bist, bist du in der Überzahl. Er hätte allein losziehen können und die ganze Armee schlagen können. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, dass die Männer ihm nachgefolgt sind, statt ihn zu steinigen, weil sie das gesehen haben. Seine Hingabe an Gott. Und er hat gesagt, Gott hat zu mir gesprochen, er hat mir eine Verheißung gegeben, ich werde dem Herrn vertrauen, ich reite los. Nach solchen Leitern schauen sich Menschen um, die gewillt sind, Gott zu vertrauen und einen Schritt im Glauben zu machen. Und Gott fordert uns heraus zu Glaubensschritten. Wenn David und seine Leute sitzen geblieben wären und weiter geweint hätten und oh, wir sind so arm, wir haben alles verloren, hätten sie immer noch Gottes Verheißung gehabt, aber es wäre nichts passiert. Manchmal ist es ein Punkt in unserem Leben, wo wir aufstehen müssen und losgehen müssen. Vielleicht gerade, wenn wir deprimiert sind, wenn wir unten hängen. Erinnert mich an Elia, wo er deprimiert da in irgendeiner Höhle saß. Und der Herr spricht zu ihm und sagt, hey Elia, steh auf, komm, marschier hier mal 40 Tage, ich habe was vor mit dir. Geh da zu dem König und gib ihm die Prophetie und erledig das hier. Und oft ist es erst, wenn wir aufstehen von unserem Selbstmitleid und sagen, okay Gott, ich stehe auf, ich gehe voran, wo der Herr uns dann begegnet und uns befreit auch von dieser Depression oder von diesem Gefühl der Niedergeschlagenheit. Ist oft eine ganz praktische Sache, die wir tun können. Er stand auf und tat Gottes Willen. Ist oft praktisch, was immer Gottes Wille in deinem Leben ist. Dass du aufstehst und das Geschirr spülst, was schon die ganze Woche rumsteht, weil du im voll Selbstmitleid rumsitzt. Oder die Bügelarbeiten, die liegen geblieben sind. Oder irgendjemanden besuchst und den ermutigst, dem dienst. Was immer das für dich konkret bedeutet, an deinem depressiven Punkt aufzustehen und das zu tun, was Gott von dir will. Und sie fanden einen Ägypter auf dem Feld und brachten ihn zu David und gaben ihm Brot zu essen und Wasser zu trinken. Jetzt sehen wir wieder Gottes Handeln in dem Ganzen. Gott ist treu und er hat seine Hand im Spiel und er führt die Jungs. Und sie finden hier einen Ägypter auf dem Feld, der ist halb verhungert. Steht hier im Vers 12, sie reichten ihm auch ein Stück Feigenkuchen und zwei Rosinenkuchen. Und als er gegessen hatte, kam er wieder zu sich. Denn er hatte 3 Tage und 3 Nächte kein Brot gegessen und kein Wasser getrunken. Und David sagte zu ihm, zu wem gehörst du und woher bist du? Zu wem gehörst du? So als Klammerbemerkung, ist eine gute Frage. Was, wenn Leute dich fragen, zu wem gehörst du? Spurgeon hat eine ganze Predigt drüber gemacht, über diesen einen Vers. Frage, zu wem gehörst du? Und er hat das unterteilt in so Unterfragen. Wo bist du geboren? Mit wem hängst du rum? Was ist dein Dialekt? Wie redest du? Was hast du gelernt? Und was tust du? Wenn die Engel dich beobachten, was sehen sie dich tun? Woher kommst du? Zu wem gehörst du? Praktische Fragen hier. Ja? Und er antwortet, ich bin ein junger Ägypter, der Knecht eines Amalekiters. Mein Herr hat mich zurückgelassen, denn ich wurde heute vor 3 Tagen krank. Wir sind eingefallen in das Südland der Kreta und das Gebiet von Juda, dort wo die Poppy regiert hat, oder ihre Vorfahren. Und in das Südland von Kaleb und haben Ziklag mit Feuer verbrannt. Und David sagte zu ihm, willst du mich zu dieser Schar hinabführen? Und er antwortete, schwöre mir bei Gott, dass du mich nicht töten wirst und mich nicht in die Hand meines Herrn ausliefern wirst. Und ich will dich zu dieser Schar hinabführen. Seht ihr hier Gottes Versorgung? Sie treffen einen Mann, der halb verhungert ist und das ist der, der ihnen den Weg zeigt. Gott ist gut, Gott ist treu, wenn wir auf seinen Weg gehen. Jakobus sagt uns, widersteht dem Teufel und er muss von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Das ist der Schlüssel. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. David hat sich Gott genaht und Gott naht sich ihm. Er trifft ihn hier. Und er leitet ihn, er führt ihn. Ich finde es auch interessanter, dass er das durch so einen Typ macht, der halb verhungert hier in der Wüste rumliegt. Hätten leicht vorbeireiten können an dem Mann. Hätten sagen können, ja, was soll's, der ist hier eh schon am Abkratzen, wir können dem nicht helfen. Und außerdem sind wir auf einer wichtigen Mission. Wir verfolgen die Leute, die uns alles weggenommen haben. Wir haben keine Zeit für Barmherzigkeit, für diesen Menschen hier, der in Leid ist und der in Not ist. Scheuklappen, wir reiten vorbei. Aber auch das sehen wir hier in David. Er ist wirklich wieder zurück auf Gottes Weg und er hat Gottes Herz. Und sie finden diesen Mann und sie geben ihm erstmal zu essen und zu trinken. Praktische Barmherzigkeit. Kümmern sich um diesen Menschen in Not. Und dann benutzt Gott diesen Menschen, um sie zu den Feinden hinzuführen. Ich mag das. Die Bibel sagt uns, geben ist seliger als nehmen. Wieder, wie wir in den Wald reinrufen, so kommt es zurück. Wir können nicht geben, ohne zurückzubekommen. Und hier, sie nehmen sich diese Zeit, die sie scheinbar nicht haben, um einen armen Menschen zu dienen. Und Gott segnet sie durch diesen Menschen. Er gibt ihnen zurück. Als er ihn hinabführte, siehe, da hatten sie sich in der ganzen Gegend hinausgebreitet. Sie aßen und tranken und feierten ein Freudenfest wegen all der großen Beute, die sie aus dem Land der Philister und aus dem Land Juda mitgenommen hatten. Also Riesenparty hier. Und David schlug sie von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages, so dass keiner von ihnen entrann, außer 400 jungen Männern, die auf Kamele stiegen und entflohen. David hatte 400 Mann bei sich. Jetzt erschlagen die hier einen ganzen Tag lang Menschen und 400 entkommen. Sehen hier, dass sie krass in der Überzahl waren, die Amalekiter. Aber Gott war mit David. Und wie gesagt, ich glaube, wenn David allein losgeritten wäre, hätte er die Armee geschlagen. Weil wenn wir mit Gott sind, dann sind wir in der Überzahl. Wenn Gott mit uns ist, wer gegen uns? Und David befreite alles, was die Amalekiter genommen hatten. Auch seine beiden Frauen befreite David. Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter, weder Beute noch alles, was sie ihnen weggenommen hatten. Alles brachte David zurück. Und David nahm alle Schafe und Rinder, und sie trieben sie vor dem anderen Vieh her und sagten, dies ist die Beute Davids. Gottes Gnade. Gott gibt ihnen nicht nur das zurück, was sie verloren haben, sondern gibt ihnen noch drauf. Das ist Gnade. Wir bekommen was, was wir nicht verdient haben. Er gibt ihnen noch zusätzlich alle Beute, die die im Land der Philister und in Judäa erbeutet haben. Überreich gesegnet. So ist unser Gott. Ihm genügt es nicht zu sagen, okay, wir sind quitt, sondern er segnet uns. Wenn wir uns ihm nahen, dann naht er sich uns mit seiner ganzen Gnade, mit seiner unverdienten Gunst. Und die Leute sagen, dies ist die Beute Davids. Jemand, David hat es für uns zurückerobert. Alles, was der Feind uns gestohlen hat. Alles, was der uns weggenommen hat. Das hat Jesus für uns getan. Jesus, der Sohn Davids. Er hat uns all das zurückerobert, was der Feind uns gestohlen hat. Unser Leben. Ganze Segnungen, die Gott für uns hat. Die Bibel sagt uns im Kolosserbrief, dass unsere ganzen Sünden, unser Schuldschein, der uns von Gott getrennt hat, der gegen uns ausgesagt hat, der wurde ans Kreuz genagelt, der wurde getilgt in Jesus. Und er hat dort alle Mächte völlig besiegt. Er hat für uns zurückgekauft, was der Feind uns gestohlen hat. Unser König, Jesus, seine Gnade. Und David kam zu den 200 Männern, die zu erschöpft gewesen waren, um David zu folgen und die man am Bach Besor zurückgelassen hatte. Sie gingen David und dem Kriegsvolk entgegen, das bei ihm war. Und David trat zu dem Volk und fragte sie nach ihrem Wohlergehen. Und allerlei Böse und Nichtswürdige von den Männern, die mit David gezogen waren, sagten, weil sie nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen von der Beute, die wir den Feinden entrissen haben, nichts geben, sondern jeder nehme seine Frau und seine Kinder, die können sie sich mitnehmen und gehen. Die sind nicht mit uns gegangen, Die Typen kommen ihnen entgegen und die sehen hier ihren Besitz, der wieder zurückkommt. Und ein paar böse Leute sagen, hey, ihr seid mit uns geritten, ihr könnt eure Frauen, eure Kinder haben, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die wollen wir nicht am Hals haben, aber alles andere, davon kriegt ihr nichts. Haut ab, Leute. Waren habsüchtig. Aber David sagte, macht es nicht so, meine Brüder, mit dem, was der Herr uns gegeben hat. Er hat uns bewahrt und diese Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hand gegeben. Und wer sollte in dieser Sache auf euch hören? Denn wie der Anteil dessen, der in den Kampf hinabzieht, soll auch der Anteil dessen sein, der bei einem Tross bleibt. Miteinander sollen sie teilen. Und so geschah es von diesem Tag an und darüber hinaus. Und David machte es zur Ordnung und zu Recht für Israel bis auf diesen Tag. David sagt nein, sondern die, die beim Tross geblieben sind, die zurückgeblieben sind, die haben auch ein Risiko auf sich genommen, hätten auch überfallen werden können, haben aufgepasst auf das Zeug, was die anderen nicht mitgenommen haben, um schneller reiten zu können, haben vielleicht gebetet, war so der Rückzugsort, falls sie verloren hätten, hätten sie flüchten können zu den restlichen 200. Die waren ein Team, hatten unterschiedliche Aufgaben wahrgenommen, aber sie waren ein Team. Und David sagt, deswegen sollen sie auch alle teilhaben an der Beute. Alle gleichen Anteil. Ist auch ein geistliches Prinzip. Es gibt Leute, die an vorderster Front sind, irgendwo Missionare, irgendwo draußen, die sichtbar sind, die Kämpfer sozusagen, die mehr im Sichtbaren sind. Und dann gibt es diejenigen, die im Hintergrund sind, die den Support machen, die Unterstützung, die beten für die Missionare oder die sie finanziell unterstützen, dass sie gehen können. Und ja, ich bin hier das Großmaul, ich bin hier der Lautsprecher, der hier vorne sitzt, aber ich könnte meinen Job nicht tun, wenn Iris nicht die Buchhaltung in Ordnung halten würde. Und wenn andere nicht hier mithelfen würden, wenn ihr nicht beten würdet. Ich könnte nicht alleine alles machen. Ich fand es so schön gestern hier, wo ihr oben gebetet habt und ich hatte hier unten Seelsorge. Das war echt Teamwork. Aber wir brauchen einander. Und das Schöne ist, dass der, der den Support macht, genauso belohnt wird, wie der, der vielleicht ganz vorne steht, in der ersten Reihe, den alle sehen und von dem alle wissen. Der im Hintergrund, von dem vielleicht niemand mal was weiß, wird genauso mit Anteil haben. Er wird die Beute teilen im Himmel, wenn wir belohnt werden für das, was Gott tut. Die Missionare, für die ihr betet, die ihr unterstützt, Gott wird euch mit denen belohnen, für jeden Menschen, den sie zu Jesus führen. Oder wenn ihr als Frauen daheim bleibt und eure Männer unterstützt. Ich weiß von den Predigern, wenn die Frau da nicht mitmacht und dem den Rücken frei hält, dass der seinen Dienst tun kann, ist es unmöglich, so einen Dienst auszuüben. Und wenn die Frau dann abends ihren Dienst hat, dann bleibt vielleicht mal der Mann da und passt auf die Kids auf, dass sie frei ist und betet für sie. Aber seht ihr, wir teilen, wir sind ein Team, wir teilen miteinander. Das ist ein wichtiges Prinzip. Paulus schreibt es, ich glaube den Philippern, ne, die ihn finanziell unterstützt haben, schreibt ihnen genau das Prinzip. Wo er sagt, dass sie geistlich sehen und dass sie genauso belohnt werden mit der Frucht, die aus seinem Dienst hervorkommt. Wir sind Teamworker im Reich Gottes. Und jeder hat so seinen Platz, jeder hat so seinen Dienst. Wir sind ein Leib. Es gibt keinen, der wichtiger ist, es gibt keinen, der weniger wichtig ist. Und wir werden alle die Beute teilen, die wir fürs Reich Gottes erbeuten. Gott wird treu sein, er wird uns belohnen. Miteinander sollen sie teilen. Und so geschah es von diesem Tag an und darüber hinaus und David machte es zur Ordnung und Recht für Israel bis auf diesen Tag. Und David kam nach Ziklag, zu ihrer niedergebrannten Stadt. Und er sandte von der Beute den Ältesten von Juda, seinen Freunden, und ließ ihnen sagen, siehe, da habt ihr ein Segensgeschenk von der Beute der Feinde des Herrn. Und den in Bethel und den in Ramoth im Südland und den in Jattir und denen in Arua und den in Sifmot und den in Eshtemoa und in all diesen anderen Städten, wo die gewohnt haben. nach allen Orten, wo David mit seinen Männern umhergezogen war. Versucht hier angekratzte Beziehungen zu kitten, der David. Gab sicher Leute, die enttäuscht waren hier von seinen Freunden, dass er abgehauen ist in die Welt, sie im Stich gelassen hat, weggegangen ist zu den Feinden Israels, zu den Heiden. Und er bringt ihnen hier ein Segensgeschenk, sucht Versöhnung. Sehen wir in David, er stärkte sich in dem Herrn, wo er umgekehrt hat, am Ende von sich selbst war, er stärkte sich in dem Herrn, er fragte den Herrn wieder nach seinem Willen, er vertraute seiner Verheißung, er war gehorsam und aktiv, er hat wirklich sein Leben umgekrempelt, er hat Barmherzigkeit geübt, er hat die Beute geteilt, mit denen die zurückblieben, er hat gegeben von dem, was er erbeutet hatte, an andere. Er hat versucht, Beziehungen zu heilen. Ich war jetzt, wann war das, vor 2 Wochen oder so, wo ich in Siegen war, wo der Glenn Kaiser gespielt hat. So einer der ersten Rocker der christlichen Szene, Bluesmusiker. Und die haben so einen ganz krassen Dienst in Chicago. So eine Community, wo 500 Leute zusammen wohnen, in so 2 Hochhäusern und die Dienst haben an Obdachlosen und an Müttern, die mit ihren Kindern allein sind und Altersheim, wo sie Menschen betreuen. Also wirklich ganz krass, einfach Dienstleben aneinander und an den Menschen ihrer Stadt, an den Bedürftigen und Heimatlosen. Und er hat so ein paar ganz krasse Dinge gesagt, die sehr wahr sind, sehr herausfordernd. In Chicago. Aber das ist nicht wirklich wichtig, wo. Wo die sind. Aber er hat zum Beispiel gesagt, hey, wenn Gott dich segnet und wenn er dir mehr gibt, als was du brauchst, dann gibt es dir nicht, sodass du nur anhäufst und mehr, sondern dann gibt er dir, dass du weitergeben kannst. Wir sind Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut. Sehen wir hier in David. Er gibt weiter. Geben ist seliger als nehmen. Er nutzt diese Ressourcen, die Gott ihm gegeben hat. Wirklich, dieses ganze Zeug, was wir haben, das ist eigentlich nur ein Werkzeug. Ja, dass wir leben können, aber auch ein Werkzeug, um zu dienen. Denn wir können es für uns verwenden, wir können es für sinnlose Dinge verschwenden oder wir können es als Werkzeug einsetzen. Das, was Gott uns anvertraut hat, um Menschen für ihn zu gewinnen. Um Menschen zu dienen, die nichts haben, um Jesu Liebe weiterzugeben. Lass uns das als Werkzeug sehen. Und nicht habgierig an allem festhalten, irgendwie, was Gott uns anvertraut hat. Lass uns auf ihn hören, so wie er uns führt. Ich sage nicht, dass es falsch ist, zu sparen und vorauszuschauen, aber lasst uns auch auf den Herrn hören. Vielleicht hat er anderes vor, oder mit einem Teil zumindest, dass wir es ins Reich Gottes investieren, in andere Menschen. Wir müssen nicht jedes Mal, wenn unser Gehaltscheck, unser Gehalt erhöht wird, automatisch unser Lebensstandard nach oben schrauben. Warum? Wozu? Wir leben alle ein gutes Leben. Und wenn Gott uns mehr gibt, dann lass uns das nutzen. Für Dinge investieren, die wirklich ewig zählen und nicht eines Tages verbrennen. Die Philister aber kämpfen gegen Israel. Und die Männer von Israel flohen vor den Philistern und vor dem Schwert durchbohrte fielen auf dem Gebirge Gilboa. Ingrid, jetzt darfst du die Folie auflegen. Ich habe euch hier ein Foto mitgebracht. Hier, da ist der Berg Gilboa. Wenn ihr das auf der Karte anschaut, liegt in dieser Jezreel-Ebene südlich vom See Genezareth, diese breite Ebene, die von Ost nach West geht. Und das war ein Ort vieler Schlachten, diese Ebene. Das passt schon, Ingrid, lass doch liegen so.
So sieht das besser.
Und offensichtlich hatte sich Saul und seine Letzten hier zurückgezogen auf diesen Hügel hier, um sich zu verteidigen. Gilboa. Das ist dieser Hügel oder Gebirge. Ich meine, für Leute, die in den Alpen gelebt haben, ist das kein Gebirge. Das ist in Israel. Wir reden von Israel hier. Und sie fielen auf dem Gebirge Gilboa und die Philister holten Saul und seine Söhne ein. Und sie erschlugen Jonathan, besten Freund von David, Abinadab und Malchishua, die Söhne Sauls. Und der Kampf tobte heftig gegen Saul und die Bogenschützen erreichten ihn und er zitterte sehr vor den Schützen. Da sagte Saul zu seinem Waffenträger, zieh dein Schwert und durchbohre mich damit, damit diese Unbeschnittenen nicht kommen und mich durchbohren und ihren Mutwillen mit mir treiben. Mich nicht irgendwie hier verspotten oder sich lustig machen, mich foltern. Sein Waffenträger aber wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Dann nahm Saul das Schwert und stürzte sich hinein. Hat Selbstmord begangen. Gut, war vielleicht eh schon am Sterben. Hat gesehen, dass er es nicht überleben wird. Stürzt sich in sein eigenes Schwert hier hinein. Und als sein Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und starb mit ihm. So starben Saul und seine Söhne und sein Waffenträger, auch alle seine Männer zugleich an diesem Tag. Selbstmord. Vielleicht sprechen wir da ganz kurz drüber. Selbstmord ist Sünde, sagt uns die Bibel. Du sollst nicht morden, sagt uns Gott. Und das schließt auch Selbstmord mit ein. Hier Saul nimmt die Dinge wieder in seine eigene Hand. Das typische Muster. Er nimmt es in seine Hand. Und er ist zu feige, um dieser Situation, um dem Leben zu begegnen, da sein Mann zu stehen. Und er bringt sich selber um. Und ist eine schlimme Sache, wenn Menschen das tun. Ist nicht die unvergebbare Sünde, wenn dann Christ Selbstmord begeht aus Verzweiflung. Ich glaube, er ist trotzdem beim Herrn. Aber es ist ganz sicher nicht Gottes Wille. Du sollst nicht morden. Du sollst dich auch nicht selber ermorden. Und es ist nicht nur, dass ein Mensch verzweifelt, es ist auch immer ein geistlicher Kampf. Lasst uns auch das nicht vergessen. Wie gesagt, der Teufel ist ein Mörder von Anfang an. Und diese Lüge, dieses Denken, wenn ich mich selbst umbringe, dann kann ich meinem Leiden ein Ende bereiten. Stimmt überhaupt nicht. Unser Leben ist nicht zu Ende nach diesem physischen Leben. Wir werden alle ewig leben. Die Frage ist, wo? Im Himmel bei Gott oder in der Hölle beim Teufel? Getrennt von Gott. Das ist eine Lüge. Wenn du Selbstmord begehst oder diese Gedanken hast, geht es auch nicht darum, deinen Körper zu töten. Darum geht es nicht. Du willst eigentlich diese Last wegmachen. Diese Leere vielleicht. Und Selbstmord ist nicht die Antwort. Jesus ist die Antwort auf diese Dinge. Und ich meine, der Teufel weiß es. Er ist ein Mörder von Anfang an. Er hat zu Jesus gesagt, stürz dich runter hier vom Tempel. Wir sehen diesen jungen Mann, der besessen ist und den er hier ins Feuer reinwerfen will, den er umbringen will. Ich glaube, dass da ganz viel geistlich auch abgeht für so Menschen. Und wenn wir solche Menschen kennen, wir müssen beten für die. Sie auf Jesus hinweisen, weil er ist der, der diese Lehre füllen kann und der uns helfen kann in diesen Dingen. Teufel hätte am liebsten, dass wir uns umbringen, bevor wir zu Jesus kommen, weil dann sind wir in seiner Hand, dann sind wir verloren. Aber wie gesagt, David stärkte sich im Herrn. Er hat sich auch umbringen können. Das ist eine schlimme Sache. Wir dürfen solche Menschen auch nie verurteilen. Aber es ist ganz klar nicht Gottes Wille. Als aber die Männer von Israel, Vers 7, die jenseits der Ebene und jenseits des Jordan wohnten, sahen, dass die Männer von Israel flohen und dass Saul und seine Söhne tot waren, da verließen sie die Städte und flohen. Und die Philister kamen und wohnten darin. Also sogar die Israeliten, die auf der anderen Seite des Jordan gelebt haben, sind geflohen vor den Feinden. Und die haben jetzt ihre Städte eingenommen. Und es geschah am folgenden Tag, da kamen die Philister, um die Erschlagenen auszuplündern, und sie fanden Saul und seine drei Söhne, wie sie gefallen, auf dem Gebirge Gilboa lagen. Und sie hieben ihm den Kopf ab, vielleicht hat sie es an Goliath erinnert, dem David den Kopf abgehauen hat, und sie nahmen ihm seine Waffen weg, und sie sandten im Land der Philister umher, um die Freudenbotschaft in den Häusern ihrer Götter, ihrer Götzen und unter dem Volk zu verkünden. Und sie legten seine Waffen in das Haus der Astaroth. Das war so ein Götze, so eine Fruchtbarkeitsgöttin. Und seine Leiche nagelten sie an die Mauer von Bethshean. Da habe ich auch wieder ein Foto. Ingrid, ein Foto. Hier erstmal das obere. Das obere, genau das hier. Das hier ist die Stadt Bethshean. Oder Bethshean oder Bethshean, wie sie heute sagen. Ist eines der größten Ausgrabungen in Israel. Das, was ihr hier unten seht, ist eine römische Stadt, die wurde durch ein Erdbeben zerstört. Die hat mehrere verschiedene Schichten, so wie das damals war bei den Städten. Hier den Berg, den ihr im Hintergrund seht, da steht noch so ein alter Tempel drauf. Wahrscheinlich war es irgendwo da oben, wo sie Saul und seine Söhne an die Stadtmauer angenagelt haben. Das kannst mal hochschieben. Wir als gute Archäologen, wir haben sogar den Nagel gefunden hier. Haben wir. Lass liegen, Inge, das ist schon okay. Das war eh nur ein Gag. Aber wir können heute noch an diese Orte hingehen, wo diese Geschichte passiert ist. Und das ist Wahrheit, was wir in der Bibel lesen. Das ist wirklich passiert. Du kannst heute noch an diese Orte gehen und diese Städte besuchen. Ja, die haben die angenagelt, um ihren Sieg hier zu feiern, um den Triumph. Seht hier, wir haben unsere Feinde zur Sau gemacht, jetzt nageln wir die da an, dass das alle sehen könnt. Und seinen Kopf schicken wir irgendwo rum im ganzen Land. Als die Bewohner von Jabesh-Gilead über ihn hörten und was die Philister Saul angetan hatten, machten sich alle tüchtigen Männer auf und gingen die ganze Nacht hindurch und nahmen die Leiche Sauls und die Leichen seiner Söhne von der Mauer von Bethshean herab. Und sie kamen nach Jabesh zurück und verbrannten sie dort. Und sie nahmen ihre Gebeine und begruben sie unter der Tamariske in Jabesh und fasteten 7 Tage. Sehr mutige Tat von diesen Männern aus Jabesh. Warum denkt ihr, haben die das getan? Hat irgendwer eine Idee?
Aha. Gerettet und weil es würdig ist, dass der König eben eine verschiedene Bestattung.
Ja, wow. Super, Marianne. Marianne hat aufgepasst, wo wir durchs Buch. War gar nicht Buchrichter, das war am Anfang vom. Ersten Samuel, das war die erste Aktion, die König Saul geliefert hat, nachdem er zum König gesalbt wurde. Als die Ammoniter unter ihrem König Nahasch gekommen sind gegen Jabesh und haben gesagt, okay, kommt hier raus, ich verschone euch, wenn ihr euch alle hier das rechte Auge ausstechen lasst und die rechte Hand abhauen lasst. Da waren die kampfunfähig, weil die haben mit der linken haben sie den Schild gehalten, mit dem rechten Auge, wenn du dann nichts siehst, bist du wertlos zu kämpfen und ohne Hand sowieso. Und Saul hat das ganze Volk Israel zusammengerufen und hat die Leute von Jabesh befreit. Also da war ganz sicher Dankbarkeit dabei hier. Okay, wir sind hier am Ende von 1. Samuel. Nächste Woche machen wir so eine Frage- und Antwort-Bibelstunde und dann in 2 Wochen geht es weiter mit 2. Samuel. Kannst du wegtun. Lass uns beten noch zum Abschluss.